Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Hier geht's um Boote, Segelpraxis, Menschen und Abenteuer. Um alles, was ihr über das schönste Hobby der Welt wissen müsst. Segeln für die Ohren.
Heute segeln wir raus auf griechische Inseln zu unberührten Stränden in der Türkei. Wir erleben traumhafte Tage auf Nord- oder Ostsee, Sonnenuntergänge, die fast zu kitschig sind und einen Typen, der das alles erlebt und erlebt hat und der noch dazu damit sein Geld verdient. Andreas Fritsch ist Redakteur bei der Yacht seit 1997, leitet das Ressort Reise und verrät uns heute, wo wir diesen Sommer segeln gehen sollten oder vielleicht können. Andreas, erstmal herzlich willkommen zum Segelpodcast der Yacht.
Ja, hallo Tim, danke, dass ich da sein darf.
Wo müssen wir dieses Jahr unbedingt hin?
Ja, gute Frage. Also ich kann ja mal sagen, wo ich hinfahre. Also ich fahre jetzt demnächst nach Griechenland, segel in die Kykladen ab Athen, mein erklärtes Lieblingsrevier im Mittelmeer. Aber natürlich kann man hin, wo man will, also wovon man träumt. Also das geht ja auch so ein bisschen, glaube ich, um Traumreviere.
Genau.
Und das ist ganz, ganz schwierig zu beantworten. Also wenn ich mit Leuten spreche und frage, was ist dein Traumrevier, dann höre ich manchmal der Scherengarten vor Göteborg. Und die Leute sind noch nie im Mittelmeer, in der Karibik gewesen. Andere machen so eine Bucketlist, wie man sie halt kennt, ne, Seychellen, Karibik, Thailand, weiß der Teufel, und machen nur die, was Palmen hat, ist toll. Und andere sind in Holland glücklich. Aber ein Kollegen, der segelt seit vielen Jahren in Holland und ist da total happy mit.
Ja, da habe ich auch meine ersten Segelerfahrungen gemacht, auf dem Eiselmeer, und es war traumhaft schön. Und ich muss das auch sagen, ich war tatsächlich auf allen Weltmeeren, behaupte ich mal, segeln. Und es ist immer ganz schwierig, dann zu sagen, ja, wo soll man hin? Wo ist es am schönsten? Es hängt von so vielen Faktoren ab, ne?
Ja, also tatsächlich, ich habe natürlich das Glück gehabt, dass ich durch mein Berufsleben wirklich viele Reviere gesehen habe. Und natürlich gibt es so ein paar Standouts, wo man sagt so, ja, mein Gott, das war schon wirklich schwer beeindruckend. Wenn man in Norwegen gesegelt ist, in den Fjorden, ich bin mal in den Sonjefjord reingesegelt mit perfektem Spielwind, oder in Vancouver, oder vor Vancouver Island in Kanada. Also zwischen, ich weiß nicht, das war eine Delfingruppe von, ich weiß nicht, 60 Delfinen oder so. Riesig, und Weißkopfadler und Bären morgens, die durchs Waldgebüsch sich kämpfen. Also es ist schon toll. Da gibt es so ein paar Reviere, da würde ich wirklich sagen, das ist ein Traum, wenn man die zu sehen kriegt oder sich das leisten will und kann. Ist ja auch so ein bisschen eine Frage. Heutzutage hat man ja so, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe da so ein bisschen Flugscham mittlerweile.
Ja, voll, klar.
Und wenn ich in die Karibik fliege, habe ich immer ein total schlechtes Gewissen, aber wenn ich da bin, es ist einfach toll. Also es ist tatsächlich, ich habe lange gewartet, bis ich in die Karibik geflogen bin. Ich glaube, da war ich schon so 15 Jahre bei der Yacht oder so, und dann durfte ich das erste Mal in die Karibik. Und dann hat es mich voll gepackt, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich war gerade da im Februar, war ich einen Monat auf Martinique. Wenn man einmal da gewesen ist, denkt man auch so, ja, will ich zurück zu meiner Ostsee? Ich wohne ja in Kiel. Und dann segel ich wieder auf der Ostsee und denke so, ach ja, also auch wahnsinnig schön. Es ist so schwer, es alles zu vergleichen, muss ich sagen. Es gibt nicht das Revier, sondern es gibt einfach Abwechslungen, die man sich ab und zu gönnen kann, wenn man nicht zu hohe Flugscham hat.
Ja, man kann ja durch Kompensierung und indem man vielleicht auch sagt, man fliegt, also macht so einen weiten Flug, also so habe ich das zum Beispiel mit meiner Frau jetzt gemacht. Privat sind wir jetzt eigentlich, glaube ich, seit 4 Jahren nicht geflogen. Dann werden wir sicherlich mal einen weiten Flug machen. Und dann ist es halt irgendwie dann auch irgendwie in einem Verhältnis.
Ja,
aber wenn man jetzt natürlich 3-mal im Jahr irgendwo hinfliegt. Und dann länger reisen. Also das kann ich sowieso empfehlen. Das ist nach, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, noch mal nachgezählt neulich. Ich habe mittlerweile so 60 oder 65 Turns für die Yacht gemacht. In irgendwie fast 40 Revieren. Und tatsächlich eine Lehre daraus ist wirklich, wenn man irgendwie kann, 14 Tage segeln. Dieses eine Woche chartern ist zwar im Moment der Trend, aber 14 Tage bringt einfach viel mehr. Man hat mehr Erholungseffekt, man sieht mehr vom Revier, man lässt sich mehr auf die Leute ein. Ist besser.
Ja, ich bin ja für 4 Wochen, aber das ist dann auch eine, eine Zeit- und Kostenfrage. Ich gebe das zu. Aber ich finde alles unter 4 Wochen irgendwie auch pervers. Also man muss ja auch nicht die ganze Zeit segeln, sondern man kann ja in ein Revier fliegen, für 1-2 Wochen chartern und dann aber da bleiben. Und sich das auch an Land angucken, weil es gibt ja nicht nur quasi die Wassersicht, sondern eben die einzelnen Inseln, egal wo man ist, ob das jetzt in der Karibik ist oder in Griechenland.
Ja.
Das lohnt sich ja einfach, ne? Aber es ist natürlich, ich gebe das zu, ich bin Freelancer, ich kann von überall arbeiten. Wenn man festangestellt ist, ist das nicht so einfach.
Ja, ich wollte gerade sagen, willkommen auf der Insel der Glückseligen, ne?
Ja. Du weißt, das Leben der Freelancer ist auch nicht immer einfach. Aber ich will hier nicht rumjammern, auf gar keinen Fall. Ich möchte eigentlich viel lieber über dich sprechen. Also fangen wir vorne an. Wie bist du bei der Yacht gelandet? Weil du hast ja damit quasi deinen Traumjob gefunden, nehme ich an.
Ja, also tatsächlich, ich habe einfach nach dem Studium, und ich habe Politik, Germanistik, Geschichte studiert, wollte ganz klassischer Tageszeitungsjournalist werden. Yeah. War das dann auch eine Weile, und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, oh ja, diese kurzen Texte, das ist nichts für mich. Aber ich hatte schon damals ein Boot an der Ostsee liegen, so ein kleines 24-Fuß-Boot in Marsholm. Ja, kennen bestimmt auch viele.
Ja, ja.
Und ja, da bin ich dann einfach, hab ich gedacht, ach komm, schick doch mal eine Initiativbewerbung zur Yacht. Und ja, dann ging alles irgendwie ganz schnell. Also die suchten gerade sowieso einen Volontär und einen Praktikant. Habe ich als Praktikant gearbeitet, dann als Volontär. Danach bin ich nahtlos Redakteur geworden und dann später bin ich Ressortleiter Reise geworden. Mhm. Und dann hat sich das so ergeben. Und dann bin ich da hängen geblieben, und es gibt ja irgendwie schlimmere Jobs.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich muss echt sagen, das ist mit Sicherheit ein Job, der nie langweilig wird, weil du ja immer etwas Neues erleben darfst und dir sicherlich auch klar bist, dass das ein Job ist. Ja, du bist, würde ich schon sagen, ein bisschen privilegiert auch, ne?
Ja, bestimmt. Mhm. Das ist tatsächlich so. Natürlich ist es auch wirklich so, zwei Dinge, die daraus irgendwie ganz witzig sind. Natürlich, wenn du bei Charterfirmen jetzt absprichst, wir machen eine Geschichte mit dem Schiff von euch und so, habe ich natürlich auch das Glück, dann wissen die, da kommt einer von der Yacht, da kriegst du dann in der Regel auch ein ganz gutes Boot.
Mhm,
also Schäden auf Charterjachten habe ich zwar auch schon jede Menge repariert, aber tatsächlich kriege ich bessere Boote als wahrscheinlich leider der Otto Normal Charterbucher. Und ja, natürlich kommst du auch durch den Job besser an Sachen ran. Ne? Also,
ja,
ich,
ja.
Also jetzt fahren wir zum Beispiel in die Kykladen und gucken uns eine griechische Farm an, die Käse macht, also diese ganzen griechischen Käsevarianten, die erklärt, wie das funktioniert. Ein Ökobauer, der erzählt, wie man eigentlich auf diesen super trockenen Kykladeninseln, auf denen ja, wenn man vorbeisegelt, denkt man ja, da wächst gar nichts.
Ja, ja.
Ist alles nur Stein und heiß und trocken im Sommer. Und der erklärt, wie man das hinkriegt, und ja, geht noch zu einem Weingut und so. Also das heißt, man kriegt immer nette Programme zusammen, das versuche ich den Leuten dann in den Geschichten aber irgendwie mitzugeben, indem man die Tipps dafür gibt. Und das macht natürlich Spaß. Also du hast es ein bisschen leichter vielleicht als der Autonormalverbraucher, der fragen und sich durchhangeln muss und Bücher lesen muss.
Aber ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass uns Menschen zuhören, die entweder selbst Interesse haben oder Kinder haben, die vielleicht träumen, Mensch, könntest du nicht auch Yachtredakteur werden? Wie seid ihr aufgestellt? Sucht ihr gerade Leute?
Also wir haben, glaube ich, gerade sogar eine Stellenanzeige für Volontär. Ich glaube, es war zwei draußen. Mhm. Also wir suchen schon Leute.
Ja, weil es einfach überall gibt es Probleme, vernünftige Nachwuchskräfte zu finden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es eben bei euch auch ähnlich ist.
Ja, das ist natürlich, gerade bei Segelreisen wird halt viel gebloggt, auch bei YouTube und oder Vlogger dann in dem Fall. Und die sind ja zum Teil auch ganz attraktiv, die Sachen.
Ja.
Was ich allerdings finde, ist, dass die Vlogs, was Revierinfos angeht, also es geht halt immer sehr viel um die Person, die das macht. Und wie die das erleben und was die so persönlich machen. Und die Revierinfos sind dann immer so ein bisschen, für mich persönlich kommen die ein bisschen zu kurz. Also es ist zwar Unterhaltung, es ist viel Entertainment, aber jetzt nicht so der Turn, den ich nachsegel, finde ich zumindest relativ häufig. Deswegen.
Ja, geht mir auch so.
Gibt es, glaube ich, noch eine Berechtigung für recherchierten Journalismus, der irgendwie sagt, das ist hier, segel zu der Insel, guck dir das an, da ist ein Restaurant, da ist eine Käserei, ein Weingut, irgendwas, wo man sich was angucken kann.
Auf jeden Fall.
Ach so, übrigens kann ich mal sagen, ich nehme ja immer Leute mit, die ich privat kenne oder die ich über den Job kennengelernt habe, die gerne Lust haben mitzukommen.
Mhm.
Und wenn du als Yachtredakteur einen Turn machst, ist das anders, als wenn ich privat segle. Also wir machen viel mehr Strecke, wir gucken am Tag dann teilweise auch in zwei Ankerbuchten rein oder machen zwei Hafenstopps und spulen ein bisschen Programm ab. Also ich würde mal wirklich sagen, mindestens 50% mehr Meilen, als wenn ich privat segle und mehr zu tun. Und die Mitsegler von uns, also das ist immer mein Lieblings-WhatsApp-Bild, das ich neuen Leuten schicke. Also manchmal segeln wir vor irgendeinem hübschen Hintergrund, muss die Crew das Boot segeln, ich sitze im Dinghy oder fliege mit der Drohne von irgendeinem Stein gerade fürs Foto. Und dann segeln die hin und her und dann sage ich, was weiß ich, war gerade der Wind schlecht, ein Segel flatterte, irgendwie lag noch, was weiß ich, manchmal liegt die Planke dann noch an Deck und so.
Ja, ja.
Und dann entstehen auf dem Navionics-Apps-Plot, also auf dem Navi-App-Plot, den ich dann habe, entstehen da so sehr lustige Kurslinien, die wirklich nachher aussehen wie so ein Wollknäuel.
Da kann ich mir vorstellen.
Das schicke ich den Leuten, dann sag so, ja, das ist der Nachteil. Also sowas müsst ihr dann manchmal auch eine Stunde machen. Oder wir legen uns irgendwo hin und warten auf einem guten Background, wo du weißt, oh Mensch, da geht gleich die Sonne unter irgendeinem tollen Stadtbild unter oder so. Legen wir uns vor Anker und warten dann halt auch einfach 3 Stunden, bis das Licht gut ist.
Ja, ja.
Also das ist dann nur das, was die Leute dann immer so nicht, die denken dann immer so, ich fahre ja nur in der Gegend rum und sehe mir die schönsten Reviere an. Ja, tue ich. Aber dabei wird auch irgendwie was gemacht, was die anderen nicht machen müssen.
Klar, unglaublich viel Arbeit. Und das sieht man vor allem in deinen Büchern. Also du hast 2 Reiseführer fürs Segeln geschrieben. Einmal über die griechischen Inseln und einmal über die türkischen.
Ja.
Und das sind eben nicht nur stumpfe Reiseführer. Du hast das mal Buchtentelefonbuch genannt, so die alten Reiseführer, sondern deine sind tatsächlich Reiseführer, wo ich eben auch rauskriege, ach guck mal, da ist nicht nur ein schöner Hafen oder eine schöne Bucht, sondern eben auch ein tolles Restaurant im Hintergrund, im Hinterland ist noch irgendwie eine tolle Käserei und so weiter. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie wahnsinnig viel Arbeit es ist, solche Bücher zu schreiben. Also da musst du doch im Grunde jahrelang dran sitzen, oder?
Ja, das habe ich tatsächlich auch einfach nur über die beiden Reviere gemacht, die mir am nächsten lagen. Türkei ist jetzt leider mittlerweile ein bisschen, ja, was soll ich sagen, ist halt ein bisschen schwierig für mich als Journalist da hinzufahren.
Auf jeden Fall.
Aber Griechenland ist irgendwie immer noch mein absolutes Lieblingsrevier. Und das war damals so, ich bin losgefahren und habe natürlich die Griechenland-Bibel, den Rod Heikel, dabei gehabt. Wiegt ungefähr, weiß ich nicht, 2 Kilo das Buch, riesendick, und hatte keine Lust, das im Fluggepäck mitzunehmen, und habe mich auch immer so geärgert, ja, das Buchtentelefonbuch, ne?
Ja.
Da ist eine schöne Bucht, da ist aber auch eine. Welche nehme ich denn jetzt? Und diese Auswahl habe ich dann in diesen Charterführern versucht zu treffen. Also ein handliches Buch mit einer wirklichen Empfehlung. Weil ich finde immer, es ist mir, also bei vielen Revieren, in denen ich schon mehrfach war, ist das so, ja klar kann man irgendwie sagen, jede Insel ist schön, aber es gibt auch in jedem Revier eigentlich so ein Gerüst von must see before you die places, sag ich mal so, ne?
Nenn uns mal eins.
Ja, also wenn du in Griechenland in den Kleinen segelst, du musst in deinem Leben einmal auf Santorin gewesen sein und diesen kitschigen Sonnenuntergang mit den 1 Million japanischen Touristen musst du dir mal angucken.
Ja.
Das ist schon lustig. Also, oder Mykonos, wo alle sagen, ja, die Luxusinsel, aber ja, also so ein Abend in Little Venice, das ist schon was.
Ja, ist ja nicht umsonst so berühmt geworden. Mein Gott, genau wie die Côte d'Azur, ja, als Beispiel.
Ja.
Oder Sylt oder Mallorca, weil es einfach wahnsinnig schön ist und daher leider total überrannt.
Ja, genau. Also natürlich ist das so, dass diese Spots überrannt sind, aber das weiß ich dann ja auch. Aber du willst ja auch, irgendwie will ich dann auch mitreden können. Und dann sage ich, ja, ich fahre jetzt, guck mir das an, und wenn das wirklich schrecklich ist, meistens ist dann doch so, dass man sagt, ja, es war ein bisschen schrecklich, aber es war auch ein bisschen schön.
Vielleicht wie alles im Leben, ne? Aber das wäre jetzt eine tiefer gehende philosophische Frage.
Ja, du kannst ja nächsten Tag auf eine Insel fahren, wo nur eine Familie mit, also habe ich ja auch griechische Inseln, kenne ich, da lebt eine einzige Familie seit 400 Jahren vom Fischfang und von Landwirtschaft. Die sind total freundlich, haben da irgendwie 5 Ankerbojen ausgelegt, und du kannst da abends die einfachsten Gerichte, also einen Salat und irgendwie ein Ziegenstiefhardo oder irgendwas essen. Und es ist ursprünglich und so wie vor, wahrscheinlich, ja. Also der Leben hat sich natürlich auch geändert.
Klar.
Aber man kriegt eine Idee davon, wie es ist, alleine auf so einer Insel zu leben.
Jetzt weiß ich, dass alle, die uns zuhören, sagen so, wo ist das? Wie finde ich das? Welche Informationen kriege ich wo?
Ja, also am einfachsten ist natürlich die Reisegeschichten, die wir da Yacht veröffentlichen. Da sind ja immer die Tipps, die wirklich die Highlight-Tipps hinten dran im Infoteil und in der Geschichte halt auch gestreut. Das ist ein guter Anfang. Also auf yacht.de sind ja die seit 2 Jahren jetzt, glaube ich, bald, werden ja alle Reisegeschichten 1:1 auch veröffentlicht mit den ganzen Tipps. Da kann man reingucken. Die Yacht abonnieren, klar. Und das ist so der Weg, der einfachste Weg, dass man halt sagt, ich suche mir das über die Geschichten, die wir gemacht haben.
Ja,
oder halt über die Revierführer, die es im Verlag gibt, die sowas auch machen. Und sonst, über Griechenland zum Beispiel habe ich die letzten beiden Jahre ein Webinar gemacht. Das weiß nicht, ob es das nächstes Jahr auch wieder gibt, aber da kann man dann zum Beispiel sich durchfragen.
Super. Mhm. Hast du manchmal so einen Gewissenskonflikt, wenn du etwas wirklich Tolles entdeckst, also wie zum Beispiel jetzt diese einsame Insel mit einer Familie, weil du weißt, wenn du das veröffentlichst und dass die vielen tausend Yachtleserinnen und Leser lesen, dass du damit eventuell etwas versaust?
Ach, Ja, das ist so schwierig. Also das ist, tatsächlich habe ich mal einen Revierbuchautor kennengelernt, der auch für unseren Verlag geschrieben hat. Mhm. Ich habe dessen Buch gelesen, habe das beim Turn, ich nehme die ja auch mit, die Revierführer, unsere eigenen, und gucke die dann so durch. Und habe hinterher mit dem gesprochen und habe dann gesagt, Mensch, das ist ja komisch, aber ich habe hier so diese Bucht noch gefunden, die fand ich total super und die fehlt in deinem Buch. Und der zu mir gesagt, tatsächlich im Ernst, ja, wieso, das sind denn die schönsten Plätze, die verrate ich doch nicht den Lesern, damit da alle hinfahren.
Ach echt, ne, ja.
Und da
ja.
war ich irgendwie, da fühlte ich mich ja. betrogen und war auch wirklich sauer auf den.
Ja, das ist auch unjournalistisch, muss man eben auch sagen.
Wenn du Journalist sein willst, musst du ja. auch so arbeiten. Genau. Das fand ich jetzt gemein. Also tatsächlich habe ich noch nie irgendwas zurückgehalten und bin auch tatsächlich bei manchen Zielen jetzt ja auch schon mehrfach gewesen, als bei 30 Jahren kommt das einfach vor. Und wenn du mit den Leuten dann sprichst oder dann vor Ort die fragst, hat das denn was gebracht, dann sagen die manchmal ja, das ist dann aber auch so ein Effekt, der hält dann um die Veröffentlichungszeitraum so vielleicht ein Jahr lang an, weil es jetzt online vielleicht steht noch mal ein bisschen länger. Mhm. Aber der, also jetzt, dass da wirklich was plattgewalzt worden ist, so wie das ja die, also bei diesen Instagram-Bildern,
das
spielt so scheiße ein bisschen drauf an, ne? Irgendwie diese eine Bucht auf Mallorca, wo sie wirklich mittlerweile sich alle tottreten, weil sie alle diesen einen Selfie machen wollen.
Ja, ich habe das auf Bali erlebt vor ein paar Jahren. Da gibt es so einen ganz schönen Aussichtspunkt, der ist relativ durchschnittlich für balinesische Verhältnisse. Aber da ist dann so ein Typ, der macht dann ein Selfie von dir mit einem Spiegel drunter, sodass das aussieht, als ob du auf Wasser stehst. Und das ist viral gegangen und das mussten dann alle haben.
Ja.
Und wir sind tatsächlich, weil ich kein Instagram habe, wir sind da durch Zufall vorbeigekommen, dachten, was ist denn hier los? Und dann haben wir das erst begriffen. Und den Effekt hat die Yacht nicht, weil die Yacht einfach eben natürlich nicht so groß ist wie Instagram, klar.
Nee, also das... Da habe ich kein schlechtes Gewissen eigentlich und habe auch noch nie irgendwie ein schlechtes Feedback. Also ich frage dann die Leute oft auch, Mensch, wie war es? Hat's was gebracht und war das okay für dich? Also wenn die in der Geschichte vorkommen, dann schicke ich denen auch den Artikel.
Super.
Und dann sagen die hinterher, Mensch, ja, das war nett, Dankeschön. Oder eben, wenn sie sagen, hätte ich mir, was weiß ich, kürzer, länger, ausführlicher vorgestellt. Meine schönste Geschichte habe ich mal auf der Insel, ist die griechische Insel, wo die ältesten...
Ikaria,
genau. Also okay. Ich war auf Ikaria tatsächlich. Das ist angeblich die Insel, auf der die gesundesten, langlebigsten und eigenwilligsten Griechen leben. Das Problem ist, da hinzukommen, weil da weht es, das ist so eine Meltemi-Düse, also der... Die Insel ist wie so ein Tortenstück, das auf der Seite liegt. Ne? Also von Norden kommt der Meltemi und wie eine Sprungschanze weht er da hoch. Und auf der Rückseite der Insel fällt er dann senkrecht runter und beschleunigt auf unsere unfassbare Geschwindigkeiten. Also ich bin tatsächlich damals von einer anderen griechischen Insel rübergesegelt und wir hatten eigentlich zwar leicht Meltemi, aber irgendwie sowas mit 6 oder so. Und daraus sind nachher tatsächlich 11 Windstärken geworden. Wir sind also mit einem fetzen Segel nur noch irgendwie 13 Knoten mit so einer fetten Ocean Star 56 gefahren. Da gab es zum Schluss dann kleine Verwirbelungen mit kleinen Wasserrosen vorm Hafen und so. Das war also wirklich die abenteuerlichste Ansteuerung, die ich, glaube ich, je gemacht habe. Naja, da sind wir dann rangekommen und tatsächlich waren die Leute da sowas von super nett. Also die haben uns beim Anleger geholfen. Fünf Leute kamen vorbei und haben gesagt, hallo und schön, dass ihr hier seid und kommt doch mal vorbei. Wir machen hier heute Abend ein Grillfest. Da war so ein kleiner Kiosk. Und da haben sich dann abends, weiß nicht, so 15 Griechen getroffen und jeder hat irgendwas mitgebracht. Der eine selbstgemachten Wein aus seinem Garten, der nächste irgendwie Olivenöl und ein bisschen Käse und
ja,
der nächste hat was gegrillt. Ja, und da haben wir dann mit denen dann ewig lange gesessen und die haben gefragt, ach so, ihr seid Journalisten, was macht ihr denn, bla bla bla. Ja, und irgendwann haben wir dann gesagt, ja, wir schreiben jetzt was über Ikaria und wollten mal so von euch hören, wie die Insel ist. Dann haben sie ein bisschen erzählt und dann fragten sie, wie viel Zeit wir denn haben. Da habe ich gesagt, naja, also wir sind heute angekommen, morgen früh können wir uns noch was angucken, aber dann müssen wir langsam weiter. Da haben die schallend angefangen zu lachen und haben gesagt, also um Ikaria kennenzulernen, braucht man ungefähr 3 Wochen.
Ich dachte 3 Leben.
Ja, oder 3 Leben oder so. Ja, das wäre noch besser gewesen. Aber er war dann auch Realist. Aber jedenfalls war das ein furchtbar lustiger Abend, sehr Uso und weinselig. Und es endete damit, dass meine bayerischen Mitsegler nachher den Kiosk von dem einen Griechen führten.
Ja, Wahnsinn.
Und den Leuten die Zigaretten verkauften und er dann hinten am Grill stand. Das war so ein...
Ja, wie lustig, wie schön.
Ein unvergesslicher Abend.
Mhm. Ah, schön. Genau darum geht's ja, ne? Dieses, also wirklich Land und Leute kennenzulernen. Ne, das ist es. Und
ja.
Um auf den Anfang unseres Gesprächs heute zurückzukommen, es gibt nicht das Revier. auch wenn viele das immer denken und so, man muss noch unbedingt dahin. Manchmal sind auch sehr durchschnittliche Reviere wahnsinnig schön, wenn man solche Abende zum Beispiel erlebt. Darum geht's.
Ja, das stimmt. Ja. Also tatsächlich, ich glaube auch diese Bucketlist-Geschichten. Also je länger ich den Job gemacht habe, umso mehr habe ich gemerkt, das ist eigentlich Quatsch.
Absolut.
Also klar kann man sagen, ich möchte in meinem Leben, also ich kann zum Beispiel empfehlen, einmal im Leben in der Karibik zu segeln, aber eigentlich aus einem anderen Grund auch, auf den viele vielleicht nicht so kommen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin dieser norddeutsche Winter, der macht mich immer ein bisschen fertig. Ja,
du, ich halte keinen ganzen Winter aus, also ich muss weg.
Ja, genau, und wenn du tatsächlich sagst, ich segel im November oder im Februar oder so, wenn es, also Dezember ist ja unbezahlbar in der Karibik eigentlich. Aber wenn du sagst, okay, ich fahre so kurz nach der Hurricane-Endphase fahre ich dahin, nur Anfang des Jahres, dann ist der Winter irgendwie so aufgeteilt in die Zeit, wo du dich freust da drauf, in die Karibik zu segeln. Dann bist du da, es ist alles wunderbar, du tankst irgendwie Kraft und Sonne und Lebensfreude. Und dann kommst du zurück und dann sind auch noch 2, 3 kalte, fiese Monate und in denen zehrst
genau,
du davon.
Genau so.
Das hilft mir echt super gut.
Ja. Bei mir ist es auch, dass ich dieses Caribbean-Feeling so mag. Das ist einfach ein Lebensgefühl, wo wir uns schwer mit tun. Ja, dieses laissez-faire, take it easy, je nachdem, welche Sprache auf welcher Insel gesprochen wird. Das ist etwas, was mir wahnsinnig gut tut und was ich dann wirklich in mein Leben zurück in Norddeutschland transportieren kann.
Ja, das geht mir so genauso. Tatsächlich muss ich sagen, ich habe mein Leben lang Reggae nicht verstanden. Ich habe immer gedacht, so, ja, ist irgendwie eine Musikform, die ich akzeptieren kann, aber verstehen und gut finden, habe ich nie eine Connection zugekriegt. Und als ich in der Karibik war, an so einem Strand stand, die Sonne brezelte runter und du hast so einen Drink in der Hand und guckst über die Palmen und den sanft über deinen Rücken streichenden Passatwind auf dein Boot, das da auf dem Türkisen schwebt. Boah, da hast du es dann auf einmal verstanden.
Ja, genau. Genau.
Da denkst du so, ah ja, okay, Mister, jetzt habe ich verstanden, worüber du singst.
Ja, und dann versteht man sich selbst auch besser mit mehr Abstand, finde ich immer. Diesen dann doch in Anführungsstrichen Wahnsinn, dem wir uns unterwerfen und den wir leben, indem wir glauben, wir müssen furchtbar viel arbeiten, wir müssen erfolgreich sein, diese ganzen Sachen. Und dann bist du in der Karibik und denkst so, eigentlich geht es um was ganz anderes. Es geht einfach um ein Lebensgefühl, was im weitesten Sinne mit Glück und Zufriedenheit zu tun hat. Und das ist bei uns, finde ich, immer wieder in unserer Leistungsgesellschaft eher schwer zu finden.
Ja, also ist natürlich auch so, muss ich dann dazu sagen, wenn du so ein bisschen ins Hinterland gehst auf den Inseln, auf manchen Karibikinseln zum Beispiel, dann siehst du natürlich auch schnell viel Armut.
Ja, absolut.
Und die Leute wohnen in echt wirklich aus USB-Platten zusammengezimmerten Häusern und haben eigentlich nichts. Und sind wirklich, sie sind fröhlich. Vor allen Dingen sind sie trotzdem fröhlich. Das ist das eine, was ich so erstaunlich finde. Aber wenn du mit ihnen redest, sagen sie natürlich schon auch so, dass sie es ein bisschen, also ich war mal auf so einer Biofarm auf St. Lucia an so einem Rastafari und der hat dann halt wirklich, der war auch so ein bisschen in diese Rastafari-Richtung halt und hat dann so ein bisschen gesagt, ja, also das ist noch immer den ganzen Weißen hier, die Hotels und die Plantagen und alles gehören und wir hier die Drinks servieren und das ist natürlich schon irgendwie, gibt uns das manchmal ein schlechtes Gefühl und da kann man dann auch, fühlt man sich dann natürlich als Weißer auch sofort schuldig und denkt dann so als Europäer, ja, wir sind hier rübergekommen, haben die hierher verschleppt. Natürlich leben die da jetzt seit Jahrhunderten und es ist irgendwie das ihr Land und sie müssen noch immer so ein bisschen sich gegen den, ja, wie soll man das nennen, Postkolonialismus.
Ja.
Ja, ist es vielleicht, die sind zwar eigenständige Staaten mittlerweile und so, aber.
Zum Teil, ja.
Also es ist schon irgendwie ein bisschen das. Das ist sowieso, finde ich, beim Reisen auch gerade bei Revieren so, wenn du mit dem einfachen Leben, das kann ja sehr attraktiv sein. Und dann glorifiziert man das manchmal so ein bisschen. Und ich kann mich noch erinnern, bei den ersten Turns in der Türkei sind die Bauern mit Eselchen, mit ihren ganzen Erntesachen durch die Gegend geritten. Ich glaube, die waren ganz schön froh, als sie dann endlich irgendwie einen kleinen Lastwagen oder
auf jeden
ein
Fall.
Auto mit Anhänger oder was hatten, ne, oder einen Trecker oder so. Also ich glaube, für die ist das dann auch schon wenn man da heute hinkommt, ist das halt modern.
Klar.
Manche hängen dann so diesem alten Bild hinterher, wo ich sagen muss, also ich glaube, der ist ganz froh, dass er mittlerweile, ne, also zum Beispiel war es auch in den ersten Türkei-Turns so, dass andauernd der Strom ausgefallen ist. Also du saßt in irgendeiner Buschkneipe, damals waren es echt noch abenteuerliche Buschkneipen irgendwie. Und während du da isst, ist dreimal das Licht ausgegangen, dann knatterte der Dieselgenerator auf dem Häuserdach los und dann gingen die funzeligen Glühbirnen wieder an. Das ist natürlich alles vorbei, aber ich glaube, die sind ganz froh, dass das vorbei ist.
Auf jeden Fall. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir immer den eurozentrischen Blick haben und dass wir, genau wie du sagst, Sachen romantisieren, die eventuell gar nicht so romantisch sind. Zum Schluss, an was arbeitest du gerade? Weil wir mussten diesen Podcast immer wieder verschieben, weil du sagtest, du schreibst gerade an einem Artikel, der wird nicht fertig. Hast du ein großes Projekt im Moment?
Ja, also Artikel hat man ja irgendwie ständig. Also das ist ja so eine Kette von Artikeln. Also ich habe tatsächlich jetzt als nächstes diese Griechenland-Tour vor. Davor habe ich was über Smålandsfahrwasser in Dänemark geschrieben. Ja, noch einen Test gemacht von einem Gebrauchtboot. Das ist ja so ein bisschen, wir sind ja so eine kleine Redaktion eigentlich, dass auch jeder so ein bisschen alles macht.
Ja, ja.
Und, aber zum Beispiel Smålandsfahrwasser, ich hatte letztes Jahr das große Glück, 6 Wochen Sabbatical in der Ostsee mit unserem Boot mal machen zu können.
Wow.
Und ja, das war schon toll. Irgendwie, man ist dann langsamer gesegelt, hat mehr gesehen. Und das Smålandsfahrwasser war immer sowas, wo wir ehrlich gesagt so ein bisschen durchgepeitscht sind. Auf dem Weg nach Kopenhagen oder Bornholm oder nach Norden irgendwie. Und das habe ich mir dann wirklich das erste Mal ein bisschen Zeit da genommen. Das war eigentlich sehr schön. Ja. Da bin ich zum Beispiel im Stonehenge der Dänen gelandet. Kennst du das?
Ach, nee.
Also tatsächlich gibt es einen dänischen Künstler, der hat so einen Steinkreis im Smålandsfahrwasser. Ist dabei, den aufzubauen, das sind so 12 Stelen, jede so 12-13 Meter hoch und hat da Gesicht, so nordische Gesichter reingeschlagen, also so Porträtbildhauer. Und die stehen im Kreis auf so einem alten Wikinger-Spot, wo eine Handelsroute der Wikinger lang kann, wo ein ganz berühmtes Hünengrab, Hügelgrab liegt. Ach, und auch die wichtigste Handelsroute der Bronzezeit.
Und bei der Sonnenwende fällt dann das Licht genau von Stein 1 auf Stein 7 und das reflektiert dann.
Genau, dann geht die Welt unter.
Ja, genau.
Dann musst du schnell dein Alupapierhütchen aufsetzen und dann passiert hier nichts. Nein, also das ist aber so Sachen, ja, also manchmal ist es wirklich so, da wo du am wenigsten erwartest, das ist am tollsten. Klar gibt es irgendwie so eine Bucketlist, so ein bisschen, ich habe das ja auch gemacht, also einmal wollte ich in die Karibik, ich wollte einmal Norwegens Fjorde sehen, ich wollte einmal Kanadas Westküste wegen des Wildlifes und der Baumstämme und ja, Tidenhub von, was weiß ich, 8 Meter und Strom von teilweise 12 Knoten oder so. Das ist natürlich irgendwie abenteuerlich und toll. Und das so ein bisschen habe ich es ja auch gemacht. Also man kann auch wirklich in Kroatien sein Glück finden oder in der Ostsee oder in, ja, wie gesagt, das am Anfang an der Côte d'Azur.
Genau, genau. Andreas, vielen, vielen Dank. Ich habe schon wieder starke Reiselust auf unserem Gespräch. Vielen Dank, viel Spaß dir, viel Erfolg. Ich hoffe, es geht immer alles gut.
Ja, danke schön.
Und bis zu entweder unserem nächsten Gespräch oder irgendwann mal in echt, vielleicht auf den Weltmeeren, wo auch immer. Vielen, vielen Dank.
Genau, auf einer schönen Insel irgendwo. Irgendwo im Nirgendwo. Ja.
Das war der Segelpodcast der Yacht. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an podcast@yacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren braucht, klickt unbedingt auf Meilen und Zeilen, der Abenteuer-Podcast des Delius Klasing Verlags. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.